Herzlich willkommen. Während die letzten noch aus den anderen Vortragssälen hierher strömen, begrüße ich Sie recht herzlich zur Keynote, zu den Grußworten. Wir befinden uns hier in den Räumen der Technischen Universität Chemnitz und unser Rektor ist leider heute verhindert, sonst wäre er sehr gerne selbst gekommen. Er ist jedes Jahr erschienen, aber er muss heute bei den Schweißern sein, seinem eigenen Fachgebiet. Deswegen begrüßen wir heute in Vertretung unseres Rektors Herrn Professor Wolfram Hart, Leiter der Fakultät für Informatik, der Dekan und Leiter des Universitätsrechenzentrums.
Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, liebe Linux-Gemeinde, liebe Freunde des Linux-Umfeldes. Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen zu diesen Linux-Tagen. Wenn ich das alles richtig verfolgt habe, wird es ausgerichtet durch das Individual Network Chemnitz e.V., durch die Chemnitzer Linux User Group, das Universitätsrechenzentrum, die Fakultät für Informatik und last not least, die Technische Universität Chemnitz. Ich habe also die Freude, heute mit drei Hüten hier vor Ihnen zu stehen und Sie im Namen der Technischen Universität, im Namen des Rechenzentrums, dessen wissenschaftlicher Leiter ich auch bin, und im Namen der Fakultät ganz besonders herzlich zu begrüßen und Ihnen viel Spaß, alles Gute zu wünschen auf diesen Linux-Tagen. Die Universität ist nicht unberechtigt stolz darauf, diesen Linux-Tage auszurichten, dass hier an unserer Universität, in unserer Stadt, viele Besucher hierher zu holen und ihnen dieses Umfeld zu bieten. Schon vor Monaten habe ich die Anfragen unterschrieben und befürwortet für die Räumlichkeiten. Und wie Sie sehen, wir haben Sonderöffnungszeiten, wir haben Sonderbelegungspläne für dieses ganze Gebäude hier. Und das ist für uns eine Herausforderung, Ihnen das jedes Jahr wieder anzubieten und für Sie sicherlich ein Spaß, das alles nutzen zu können. Wenn ich ein wenig auf die Zahlen vom Vorjahr geschaut habe, ist das Jahr beeindruckend. 81 Vorträge, 12 Workshops, 11 Firmen, 43 Projekte, 2000 Quadratmeter, nun ja, das ist die TU, was alles präsentiert wurde. Und wenn ich das vergleiche mit dem diesjährigen Programm, habe ich gesehen, 90 Vorträge, 13 Workshops, also eine Steigerung von ungefähr 10% schon allein in den inhaltlichen Angeboten. Und das lässt sich natürlich messen auch an den Besuchern. Letztes Jahr 2700 und dabei werden Samstags- und Sonntagsbesucher, wie ich eben gehört habe, nur einzeln gezählt. Also wir haben schon eine große Veranstaltung und ein interessantes, anspruchsvolles Programm. Ich habe gelernt, mit Zusatzkomponenten wie die Opening Party gestern Abend, mit Mitmachkomponenten und einem Open Hardware Workshop, wo Sie sozusagen am offenen Herzen eines Linux-Systems interner Nutzen anwenden und belegen können. Das alles wäre nicht möglich ohne die vielen aktiven Mithelfer und da denken wir natürlich an die Vertreter der jeweiligen Organisationen, die ich schon gesagt habe, genannt habe, unsere Diplomstudenten, unsere Absolventen, die Linux-Freunde, die Freunde der TU, die alle haben mitgewirkt beim Aufbau, beim Abbau, Bereitstellung von Security, Catering, Information. Das Erste, was ich vorhin hörte, war, was meinen Sie, wie viele Tassen Kaffee hier gebraucht werden? Das ist schon eine Tausenderzahl. Alles das muss natürlich auch organisiert werden und alles zu Ihrem Wohl. Ich freue mich, dass das so bestens klappt. Auf dem Weg hierher sagte mir mein Auto, da ist ein neuer TV-Kanal, den kann man einschalten. Und da konnte ich mich schon mal über das geschaltete Fernsehprogramm in den aktuellen Vortrag einklinken, mithören. Und wenn die Ampel rot war, wird auch das Bild angezeigt, sodass man das live miterleben konnte. Wenn das jetzt auch übertragen wird, kann ich alle Mitseher, Mithörer an den TV-Bildschirmen auch begrüßen und freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, das Programm ist umfangreich. Sie haben das schon studiert, Ihren eigenen Plan zusammengestellt und wir werden das durchlaufen bis hin zur Linux-Nacht, die Nacht der freien Filme, Praxis Dr. Tux und der Ausstellungsbereich Linux Live. Und durch die Ausstellung bin ich selbst gegangen, habe reges Interesse festgestellt. Ihnen, den Referenten aus den verschiedenen Ländern, man hat mir hier notiert, Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich, herzlichen Dank für Ihr Engagement, den Standbetreuern, die die Stände aufbauen, betreuen. Insgesamt über 400 Helfer, das ist das Fazit. Und ich freue mich, so viele aktive, wirkende Leute hinter mir stehen zu haben. Und sie stehen im Hintergrund, aber sie stehen auch für Sie da. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Zeit hier an unserer TU. Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Studienprogramme, unser neues Masterprogramm in der Informatik. Ist ganz neu ausgestaltet, bietet viel Möglichkeit, weiterzugehen. Und natürlich, last not least, die Promotion schließt sich dann an. Das ist der Weg nach vorn. Nutzen Sie diesen Weg. Mein Dank also an alle Helfer, an alle Gestalter, nicht zu vergessen alle Sponsoren, die durch Werbung, die durch finanzielle Unterstützung auch dieses Ereignis hier möglich machen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir werden jetzt unsere Keynote sicherlich hören und dabei, denke ich, haben Sie dann einen guten Einstieg gefunden. Genießen Sie die Zeit hier in Chemnitz und kommen Sie nächstes Jahr wieder. Vielen Dank.
Herzlichen Dank an Herrn Professor Hart. Obwohl ja so viele Experten versammelt sind, gibt's trotzdem noch Probleme mit Viren. Leider mit echten Viren, denn unser Keynote-Speaker Matthias Ettrich hat sich welche eingefangen und liegt krank darnieder. Das wissen wir seit gestern. Es geht ihm wirklich sehr schlecht, wie ich gehört habe. Wir wünschen ihm natürlich von hier aus alles Gute. Und das Wort gut ist auch vielleicht die Überleitung. Es gibt auch eine gute Nachricht. Sein enger Kollege, vertrauter Freund, der Daniel Molkentin, hat sich bereit erklärt, den Vortrag zu übernehmen, hat sich mit Daniel noch kurz geschlossen, soweit er noch reden konnte, und wird uns jetzt wie geplant in das Thema einführen. Daniel hat auch an dieser Universität bereits studiert, kennt das Haus aus eigenem Erleben, ist auch nicht zum ersten Mal hier, und den Rest kann er selbst erzählen. Viel Vergnügen!
Ja, vielen Dank. Ich habe diese Keynote übernommen und habe Matthias gefragt, was soll ich eigentlich erzählen? Und er meinte, guck dir an, was wir hier geschafft haben und zeig das einfach mal. Und das werde ich hier auch tun. Es geht nämlich um zwei interessante Sachen. Einmal, wie hier zu sehen ist, natürlich die Frage, wie sind wir gekommen von den Anfängen von Trolltech, als Qt noch proprietär war. Da kommen wir gleich noch drauf. In den 17 Jahren bis jetzt, 2009, wo wir GPL sind, wo unsere Produkte GPL sind und sogar LGPL seit neuestem. Das möchte ich heute mal so ein bisschen durchgehen und es könnte sein, dass ich ein bisschen Werbung für das, woran ich arbeite und auch Matthias arbeite, mache, nämlich die Qt Creator IDE. Das ist auch der praktische Teil, der angekündigt war bei dieser Keynote. Ja, ich bin gerade schon vorgestellt worden, vielen Dank auch dafür nochmal. Ich bin seit dem Jahr 2000 Mitglied im KDE-Projekt, bin dort in vielen Bereichen tätig gewesen. Ich war unter anderem im PIM-Projekt, sprich Mail, Kontakte etc. tätig, habe dort an Contact vor allen Dingen gearbeitet, in letzter Zeit etwas mehr auf die Infrastrukturseite gewechselt, indem ich ein bisschen dafür gelobbyt habe, dass Wikis eingesetzt werden in Form von TechBase, UserBase, und war natürlich schon sehr lange für Public Relations zuständig. Ich war auf Messen tätig, habe Vorträge gehalten und so weiter. Hab zwischendurch auch ein einführendes Buch über das Thema Qt geschrieben. Auch hier wieder eine kurze Werbung, ist unten bei Open Source Press erhältlich. hab hier studiert, hab dann an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg das Studium abgeschlossen und bin seit diesem Jahr auch fest angestellt bei Qt Software in Berlin. So, aber viel interessanter als ich ist wahrscheinlich die Geschichte von Qt. Und die will ich hier nochmal kurz anreißen. Wer kennt Qt noch aus Mitte der 90ern. Wer meint, die ganzen Geschichten, die es rund um Qt gibt, einigermaßen zu kennen? Einfach mal so, um so einen Überblick zu kriegen. Okay, ja, dann habe ich noch schön was zu erzählen. Denn, wie begann das Ganze? Das Ganze begann mit einer kleinen norwegischen Firma namens Quasar Technologies, die im Wesentlichen aus zwei Leuten bestand, den Gründern des späteren Trolltechs, die sich gedacht haben, wir brauchen ein Toolkit, ein modernes, das soll nicht nur auf Linux laufen, nicht nur auf Windows laufen, soll plattformübergreifend laufen. Wie plattformübergreifend, weiß ich gar nicht, ob sie sich damals überhaupt schon vorstellen konnten. Und 1996 gab es dann das erste stabile Release von Qt 1.0. Und auf Qt, wer es vielleicht weiß, hat sich so ein Desktop-Environment aufgebaut, weil derjenige, der an meiner Stelle heute hier reden sollte, sich gedacht hat, ja, irgendwie Linux, Desktop, das geht besser. Und KDE war geboren. Und natürlich gab es dann auch ein Problem, denn gewisse Distributionen haben natürlich sofort gesagt, ja, also Qt, nicht GPL, zwar frei für, ich glaube, André, korrigier mich, für Free Software war es, glaube ich, mit Source Code zu haben. Das reicht nicht. Und man sah schon irgendwie das zweite Microsoft aufsteigen, das hier den Linux-Desktop unterjochen würde, mit damals unglaublichen 6 Angestellten und 42 Kunden weltweit. Aber man fand dann doch eine Lösung, oder sogar 2. Es gab zum einen die KDE Free Qt Foundation, die übrigens bis heute noch besteht. Und das ist im Prinzip eine Einrichtung, die aus 2 Leuten des KDE-Projekts und 2 Leuten von Trolltech bzw. jetzt Nokia besteht. Und dort hat im Prinzip die KDE-Repräsentanten haben eine Übermacht leicht. Das bedeutet, sobald wir als Qt Software aufhören, innerhalb eines halben Jahres eine neue Version rauszubringen, ist diese Foundation oder berechtigt, Qt als BSD-lizenziertes Produkt herauszugeben im aktuellen Stand. Das heißt, das gibt schon jede Menge Sicherheit. Und gleichzeitig wurde Qt unter der QPL veröffentlicht, die dann auch als OSI-Lizenz anerkannt wurde. Und im Jahr 2000 gab es dann sogar eine GPL-Dual-Lizenzierung. Das heißt, man konnte dann entweder als proprietäres Produkt Qt einkaufen. Und Kunden fragen das tatsächlich nach. Also die Leute fragen auch immer, warum braucht ihr immer noch die kommerzielle Lizenz? Es gibt einfach Kunden, die das brauchen. Und wenn es der Qualität des Produktdienstes, denn die finanzieren letztendlich ja auch Qt, fällt es schwer, Nein zu sagen. Und es gereicht letztendlich zum Vorteil aller. Gut. Und wenig später folgte auch die Mac-Version, weil natürlich auch durch die Freigabe von OS X viele Open-Source-Entwickler kamen und sagten, wir haben da auch wirklich Interesse dran. Und spätestens mit Qt 4 haben wir dann alle Zielplattformen dual lizenziert. Und die neueste Entwicklung, ich hoffe, es haben alle mitbekommen, wenn nicht, dann sage ich es jetzt nochmal. Seit diesem Jahr ist Qt mit der Version 4.5 LGPL. Das bedeutet, dass jetzt wirklich eigentlich niemand mehr Qt lizenzieren müsste unter kommerziellen Bedingungen. Wer es trotzdem gerne tun möchte, kann das immer noch tun. Es gibt immer noch Situationen, wo das durchaus sehr sinnvoll ist. Und das heißt natürlich nicht, dass man auf Support verzichten muss. Man kann zusätzlich Support-Pakete weiterhin erwerben. So, auch hier wieder der kurze Advertisement-Teil abgeschlossen. Und das waren auch schon etwas mehr als 3 Minuten. Deswegen machen wir mal weiter. Wie ich gerade schon erwähnte, ist Trolltech von Nokia übernommen worden. Heißt seitdem Qt Software. Und jetzt kommt mit der LGPL-Lizenzierung auch noch eine Sache dazu. Wir möchten gerne ein Contribution-Modell. Das heißt, andere Leute außerhalb der Firma sollen aktiv ohne große Hürden an Qt mitarbeiten können. Wie machen wir sowas? Wo sind die Probleme dabei? Naja, das sieht man erstmal von außen vielleicht gar nicht. Schutz der Mitarbeiterprivatsphäre. Es gibt einfach in einem Unternehmen, das nicht inhärent, wie Nokia, wo halt nicht alle Leute inhärent mit dem Gedanken aufgewachsen sind, wir wollen Open Source machen, Ressentiments, weil Leute sagen, ich will meinen Namen nicht öffentlich im Internet veröffentlicht haben. Und das ist ja eigentlich das Interessante. Wir sehen hier unten den Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Nur wenn wir uns das genau überlegen, wie arbeiten wir Open Source Entwickler denn? Wir schreiben unsere Namen im Klartext auf Jahre unlöschbar in ein Repository. Das will vielleicht nicht jeder. Und jeder muss das Recht dazu haben, alleine schon aus arbeitsschutztechnischen Gründen und rechtlichen Gründen seinen Namen nicht erwähnt zu haben. Solche Dinge müssen berücksichtigt werden. Eine andere Problematik, wer Repositories in der Firma einsetzt, kennt das vielleicht. Man vermerkt solche Dinge wie dieser Commit behebt das Problem XY, das uns der Kunde Z gemeldet hat. Schlecht, wenn sowas in einem öffentlichen Repository auftaucht. Also sowas muss man alles berücksichtigen. Das ist gar nicht so trivial. Und Arbeit mit der Community bedeutet halt auch immer, das sind Leute, die sitzen nicht im nächsten Zimmer. Die kann man nicht mal eben fragen. Man hat Roundtrip-Zeiten, man muss abwarten, man muss geduldig sein. Es lohnt sich natürlich auch, aber das ist eine Kultur, die auch erstmal gefördert werden muss. Es ist zum einen zeitaufwendig für die Mitarbeiter und es ist gewöhnungsbedürftig. Aber meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, es lohnt sich. Und ist gerade bei großen Firmen auch immer ein Thema, rechtliche Hürden. Was ist mit Patenten? Was ist, wenn jemand einen Patch submittet, der ein Patent verletzt? Wenn das bei uns dann direkt liegt, ist Nokia Distributor dieser Patentverletzung, macht sich nicht gut. Wie geht man damit um? Das ist halt so eine Frage. Dann die andere Frage, wir wollen Qt weiterhin auch an unsere Kunden verkaufen können. Stichwort duale Lizenzierung. Was machen wir mit Patches? Im Moment machen wir Copyright Assignment. Das will nicht jeder und das kann auch nicht jeder, wenn er es zum Beispiel in seiner Arbeitszeit macht und der Chef sagt, nee, das Copyright, das assignen wir nicht, das ist unsere Arbeit. Das heißt, jemand hat echt Arbeit investiert, um etwas besser zu machen und wir können es nicht verwenden. Das ist halt sehr schade. Da stellt sich natürlich die Frage, wenn so viele Hürden sind, warum nehmen wir das auf uns? Wir arbeiten mit sehr vielen Projekten zusammen. Wir arbeiten natürlich intern mit Nokia zusammen, was am Maemo-Projekt hängt. Wir arbeiten mit dem KDE-Projekt zusammen. Wir arbeiten mit vielen Open-Source-Projekten zusammen, die direkt auf Qt aufsetzen. Und die alle haben Bitten an uns, möchten Erweiterungen haben. Und da sitzen wir mit unserer limitierten Zahl an wohl hochqualifizierten, aber eben begrenzten Mitarbeitern. Und dadurch kann natürlich nicht jeder Wunsch erfüllt werden. Wenn wir den Leuten jetzt die Möglichkeit geben, schreibt uns einen Patch, wir gehen ihn mit euch durch, wir helfen euch, dass der in Qt reinkommt, in die Mainline. Ich denke, damit können wir Qt noch wesentlich besser machen, als es ohnehin schon ist. Und das sollte es wert sein. So, nach diesem etwas allgemeineren Teil möchte ich jetzt nochmal auf den Creator eingehen. Wer programmiert C oder C++ hier? Dürften vielleicht einige sein. Okay. Wer ist mit seiner IDE wirklich zufrieden? Okay. Zufrieden. Es funktioniert. Ich komme damit optimal durch meinen Code durch. Ich finde alles. Ich habe prima Debug-Support und ich kann damit auch große Projekte bearbeiten. Okay? Einer. Wie viele Leute haben wir? Zwei? Drei? Vier? Fünf? Mutig. Aber eben waren erheblich mehr Hände hoch, muss ich dazu sagen. So, wer verwendet dazu Eclipse? Okay? Wie viele Kaffees trinkt ihr beim Booten? Okay. Es gibt letztendlich ja nur zwei Möglichkeiten. Man nimmt VI, Emacs mit einer Haufen Skripten, die einem irgendwie helfen. Oder man lässt sie weg und ist leidensfähig. Man kann Eclipse nehmen. Oder man programmiert halt nicht. Oder man nimmt Visual Studio. Ja, auf Windows natürlich. Xcode vielleicht noch für die Mac-Leute. Wir haben uns damals hingesetzt, beziehungsweise meine Kollegen haben sich hingesetzt und haben gesagt, okay, wenn wir so eine IDE machen, machen würden. Es war ja politisch auch intern schwierig, dem Management zu vermitteln, warum will man eine IDE machen? Weil die haben gesagt, es gibt doch Eclipse. Es funktioniert doch, Visual Studio. Und dann haben wir uns mal umgeguckt, wer verwendet eigentlich Eclipse intern? André? Irgendwer? Nee, ne? Nicht wirklich. Und wir haben uns halt gefragt, warum? Und irgendwie, Visual Studio kann eine Menge, aber das, was man, Eclipse natürlich auch, aber was man wirklich will, ist eine Konzentration auf den Code selber, auf das Code-Model, dass nämlich die Autocompletion vernünftig funktioniert, auch mit Makros, mit allen Widrigkeiten, die C++ bietet. Wer mal versucht hat, einen LLR-Parser für C++ zu schreiben, wird seinen Spaß gehabt haben. Richtig. Mit reiner LLR jedenfalls nicht. Und es ist eine sehr mächtige Sprache, es bedeutet aber auch, sie ist extrem schwer parsbar. Bitte? Ja, irgendwo muss man Abstriche machen. Da kennt sich jemand aus. Bitte? Ja. Guter. Er sagte, der ein oder andere Compiler kriegt es ja irgendwie doch hin. Aber es stimmt natürlich, es ist eine Gratwanderung und es muss extrem gut sein. Und genau das zeichnet halt die IDE, die ich jetzt kurz vorstellen möchte, aus. Es hat ein extrem gutes Code-Model, Code-Completion, kann kontextsensitive Hilfe, hat eine extrem gute Code-Navigation und wird in Zukunft auch Refactoring unterstützen. Und wie gesagt, nochmal die ganzen Widrigkeiten wie Makros etc., die es halt so schwer machen auch, dass die kein Hindernis darstellen. Das ist halt immer ein Riesenproblem. Und es soll sich darauf konzentrieren, was will der Entwickler? Wer hat bei Visual Studio schon mal alle Knöpfe gedrückt, tatsächlich und gebraucht, die da standardmäßig angeboten werden? Okay, jetzt ist definitiv kein Arm oben. Also du hast alle ohne About gedrückt. Achso, gut. Gut. Deswegen, wie man das hier sieht, ich zeige es vielleicht nochmal praktisch, ist diese IDE relativ übersichtlich, lässt sich extrem gut mit der Tastatur bedienen, denn das ist das, was viele Leute auch bei uns intern getan haben. Die haben einen Haufen Shortcuts, weil mit Shortcuts ist man einfach als Entwickler, wenn man routiniert in seinem Code ist, extrem schnell an der entsprechenden Codestelle. Ja, wie hat das Ganze funktioniert? Denn Qt Creator, und das knüpft eigentlich den Bogen zu dem, was ich gerade erzählt habe, ist unser Prototyp für die Community Contribution. Das Ganze ging 2007 los als interner Prototyp. Wir haben das dann mal rausgerollt an ein paar Kunden, die wir hatten, die das mal testen sollten. Weil, wie gesagt, auch intern gab es die Frage, braucht die Welt sowas überhaupt? Und das Feedback, was wir gekriegt haben, war extrem überwältigend. Und das hat uns eigentlich bestärkt, an dieser IDE weiterzuarbeiten. Wir haben sie dann auf den Developer Days 2008 in München vorgestellt. Und schon 2008 gab es dann eine Beta. Es gab ein Git-Repository, was von außen her zugreifbar war, klonbar war. Man konnte sein eigenes Repository davon abforken. Man konnte Contributions zurückliefern. Allerdings muss man sagen, bis jetzt noch nur mit Copyright Assignment. Was, wie gesagt, nicht jeder machen will und nicht jeder machen kann. Ist auch völlig verständlich. Und jetzt im März, also unlängst, haben wir die Version 1.0, die ich gleich auch zeigen werde, freigegeben. Und es hat sich seitdem schon wieder so viel getan, dass André hier gerade mir über die Schulter guckte, wie ich das vorbereitet habe und sagte, das kannst du doch nicht bringen, eine 3 Wochen alte IDE vorzeigen. Ich tue es trotzdem. Seitdem ist reingekommen Support für reine Makefile-Projekte. Früher ging das nur mit Qt-Projekten. Wir haben den CMake-Support verbessert, was sicherlich viele freuen wird, die keine Autotools verwenden. Wir haben einen Vim-Modus integriert. Und ich finde es interessant, ich habe so viele coole Features, aber alle klatschen beim Win-Modus. Gut, und es gibt extrem großes Interesse am Code Model. Wir haben gedacht, viele Leute würden vielleicht am C++ Parser arbeiten wollen und Leute kommen mit Python Support, PHP Support. Wir dürfen gespannt sein, ob es dann tatsächlich irgendwann mal auftaucht. Aber wie gesagt, das ist halt eine Zweiteilung. Die beiden oberen Punkte, die sind im Wesentlichen in-house beigesteuert worden, aber viele Verbesserungen im FakeWim-Modus sind zum Beispiel von der Community gekommen. In der Tat, der WIM-Modus, und das kommt auch mit dem Klatschen ungefähr zusammen, war das, wo die Community geschrien hat, wow, Patches hier. Ja, so. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, bei dem vieles schiefgehen kann, erfahrungsgemäß. Wir gehen live. Das ist Creator. Wenn man ihn startet, sieht er so aus. Und das wirklich Interessante ist, wer arbeitet mit GDB? Wer arbeitet gerne mit GDB? Das stimmt, aber wie wäre es, wenn man Introspektion von Q-Typen direkt eingebaut hätte, wenn man das Ganze grafisch hätte, grafisch Breakpoints setzen könnte? Das wäre ja schon ganz nett und genau das versuchen wir jetzt einfach mal. Ich habe hier ein kleines Programm vorbereitet. Er hält an. Er sieht hier, wir sehen hier, den Baum. Wir können in das Q-Object, das sind die Q-Interner, hineinschauen. Das heißt, wir sehen nicht nur einen komischen Pointer, sondern wir sehen halt, wie das Objekt intern aufgebaut ist. Wir sehen Signals, wir sehen Slots, also alles das, was Qt im Prinzip mitbringt. Und wo jeder immer gesagt hat, also das finde ich immer extrem schwer zu debuggen, das sieht man ja gar nicht. Jetzt mit dem Debugger total simpel. Und man muss dazu sagen, das ist ein wirklich altes Single-Core-Notebook. Also dafür, dass es GDB ist, extrem flott und extrem gut zu gebrauchen. Und wenn wir jetzt hier mal reingeguckt haben, können wir jetzt mal interessanterweise, um zu gucken, wie das weiterläuft, in die Funktion foo reinsteppen. Und wir sehen, die beiden anzulegenden Objekte, Hallo und List, die sind noch nicht im Scope. Und es geht weiter. Und wir sehen halt auch immer, wie sich die Sachen inhaltlich verändern. Also das funktioniert alles ziemlich gut. Und das andere ist, ich habe ja gerade noch versprochen, wir gehen mal ein bisschen in die Code-Navigation rein, dann brechen wir den Debugger mal kurz ab. Wenn ich jetzt gerne wissen möchte, was eigentlich Sache ist bei einer speziellen Datei, wie komme ich jetzt am schnellsten zu einer Methode oder zu einer Klasse, wenn ich wissen möchte, wie funktioniert sie eigentlich, zum Beispiel bei einem Q-String. Wenn ich jetzt die Klassendokumentation brauche, drück einfach F1 und komm in die Klassenreferenz rein. Und ich habe solche Features wie, schauen wir mal, wo haben wir denn hier was? Wir haben eine Klasse und können zwischen Implementierung und Deklaration umspringen. Wir können jeweils gucken, wo ist das Symbol definiert. All das funktioniert halt im Creator ganz hervorragend und man ist wirklich schnell da. Das Power-Feature, was wir hier noch haben, das wird viele wahrscheinlich noch eher begeistern. Ich mache mal gerade den Fullscreen-Modus aus. Ist diese kleine unauffällige Bar. Mit diesem unauffälligen Pop-Up-Menü komme ich zu jeder Methode, zu jeder Klasse, zu jeder Hilfedatei, zu allen möglichen Dateien im Filesystem. Das heißt, ich starte sie mit Ctrl-K und komme dann von quasi überall hin, wo ich hin möchte, und es taucht sofort auf. Ich fange nicht an, in ewig langen Bäumen zu navigieren. Es ist extrem hilfreich und es verkürzt die Zeit, um irgendetwas zu finden, sei es eine Datei, sei es eine Methode, extrem. Wer möchte, kann sich das gleich nochmal genauer anschauen. So, wer den Creator interessant findet, es gibt viel zu tun. Paketierung haben wir schon für einige Distributionen im Sack. Bei Kubuntu und Ubuntu bei den nächsten wird es im Übrigen dabei sein schon. Das ist schon festgezurrt. Bei allen anderen Distributionen brauchen wir noch Unterstützung. Und wer sich interessiert, gerade jetzt in Uni-Projekten für Compilerbau oder ähnliches, oder auch einfach nur mal C++-Entwicklung, der Editor, der FakeVim, kann noch Patches gebrauchen. Wer einen Emacs-Mode implementieren will, ist auch herzlich eingeladen. Das Code-Model kann immer noch verbessert werden. CMake verbessern wird immer gerne gesehen. Wer wirklich noch gerne Autotools-Support haben möchte, kann es auch gerne einbauen. Und es gibt natürlich immer die Leute, die sagen, ja, ist ja nett, dass ihr Git, Subversion, Perforce-Support hat, aber ich hätte lieber Bazaar. Bitte, gerne, sehr gerne. Und natürlich andere Sprachen. Freuen wir uns auch jederzeit über Contributions. So, und jetzt habe ich die ganz besondere Ehre, wurde schon angeschnitten im Qt-Release, ein paar Details zum neuen Contribution-Model anzukündigen. Denn es wird, wie schon gesagt, ein öffentliches Git-Repository geben. Man wird eigene Versionen von Qt hosten können. Wir werden dann die Möglichkeit geben, in Zusammenarbeit mit Leuten aus von Qt Software Sachen wieder in die Mainline reinzukriegen. Das heißt, dass es dann auch wirklich in Qt drin ist. Wir werden Wikis anbieten. Es wird kein Copyright Assignment mehr nötig sein. Stattdessen werden wir eine sogenannte Permissive License einführen. Das bedeutet, Leute lizenzieren uns den Code unter beispielsweise der MIT-License. Sie behalten das Copyright und wir sind damit flexibel genug, um weiterzumachen. Und so können wir dann die Synergie aus auf der einen Seite Qt-Software und der Community wirklich vorantreiben, ohne dass irgendjemand Qt für seine eigenen Zwecke forken muss oder das Gefühl haben muss, das ist ja alles ganz nett, dass das jetzt LGPL ist, aber ausrichten an dieser Software kann ich eh nichts. Im Gegenteil. Also an dieser Stelle schon mal sehr bald, aber eine herzliche Einladung schon mal an alle hier im Saal, die zugucken und auch die es vielleicht gerade verpassen. Ja, und das war's im Wesentlichen. Vielen Dank und ich nehme jetzt auch gerne Fragen entgegen, falls es welche gibt. Es gibt Gründe, beispielsweise wenn man die LGPL erlaubt es nicht statisch zu linken. Das war auch bei GTK irgendwie nie ein Problem, aber es wurde immer als Problem gegen das GPL-isierte Qt geführt. Das fand ich damals auch eine Sache, die habe ich nie so richtig verstanden. Aber und es gibt halt auch einfach Unternehmen, die freie Software, also unter der entsprechenden Lizenz, nicht mit der Zange anfassen würden. Ist leider so. Aber wenn die dafür freie Software finanzieren, hey. Jambi. Achso, wie die Zukunft für Jambi, also für Qt für Java aussieht. Wir haben den offiziellen Support beendet. Das bedeutet aber nicht, dass das Projekt tot ist, sondern wir stellen das auch unter der LGPL zur Verfügung und jeder ist eingeladen, das damit weiterzumachen. Also war halt auch das Ziel, es wäre jetzt einfach schade zu sagen, ja, wir supporten es nicht mehr. dann ist es halt weg. Weil ich glaube, und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die sagen, ja, vielleicht, ich weiß es noch nicht, das sind halt keine Business Cases, zu denen man sich irgendwie committen kann, aber vielleicht ist es ja doch interessant. Und das habe ich sogar mehrfach gehört. Und da bin ich echt mal gespannt, was sich tut in der Richtung.